31.12.1945. Die amerikanische Militärregierung hat für das Lager Föhrenwald vom Landkreis eine Reihe weiterer Gegenstände gefordert. Es sind zu stellen 5 Nähmaschinen, 10 elektrische Bügeleisen, 1000 Bilder, 250 Holzbetten, 70 Kinderbadewannen, 70 Wiegen, 50 Fingerhüte, 50 Metermaße, eine große Anzahl Glühbirnen und sonstiges Elektromaterial. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass alle, auch früher auf Befehl der Militärregierung, beschlagnahmten Gegenstände durch den Landrat bezahlt werden. Übersicht der abgegebenen Gegenstände: 2 Lötlampen, 308 Schlitten, 68 Wiegen, 32 kleine Badewannen, 243 Holzbetten, 5 Nähmaschinen, 9 elektrische Bügeleisen, 50 Metermaße, 45 Fingerhüte, 879 Bilder, Matratzen, Kalkkissen, Glühbirnen, Sicherungen, Fassungen für Glühbirnen, 2 gute Radioapparate, 1 Elektroplattenspieler.
Ich kam im November 1945 nach München. Bei Kriegsende hatte ich mich sofort mit Leuten der Brichah, einer zionistischen Untergrundorganisation, in Verbindung gesetzt. Brichah heißt so viel wie Flucht, denn es ging darum, möglichst viele Juden nach Palästina zu bringen. Als Partisan hatte ich in einem riesen Waldgebiet im Grenzgebiet zwischen Polen und Weißrussland überlebt. Die Brichah schickte mich als Verbindungsmann nach München. Die Stadt war nach dem Krieg für die Juden die wichtigste in ganz Europa. Sie war von den Amerikanern besetzt und von hier gab es die Möglichkeit, nach Nord- oder Südamerika, nach Australien und vor allem nach Palästina auszureisen. München war das Tor zur Welt.
Ich war aus dem KZ im Streifenanzug geflüchtet. Wenn wir nicht irgendetwas selbst organisiert hätten, hätten wir vielleicht das ganze Jahr nichts bekommen und in dieser Häftlingskleidung herumlaufen müssen. Dann gab es gebrauchte Kleider. Unsere Verpflegungen erhielten wir von der United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRWA. Hinzu kamen die zusätzlichen Rationen von amerikanisch-jüdischen Hilfsorganisationen. Auch die Fieldworkers des Joint waren in vielen Lagern und halfen bei der Verwaltung und dem Verteilen der Hilfsgüter. Man hat das Leben im DP-Lager in Deutschland als Vorbereitung zur Auswanderung gesehen. Niemand wäre auch nur im Traum darauf gekommen, hier zu bleiben. Kein einziger.
Dass diejenigen, die niemals vorher in Deutschland gewesen waren, und das war die überwiegende Mehrheit, auch ihre Zukunft hier nicht suchten, lag auf der Hand. Für sie bedeutete das DP-Lager eine Durchgangsstation zu einem neuen Leben ohne Täter. In Amerika, in Israel, in Südamerika und Schweden, wo auch immer. Nur nicht hier. Die Juden wollten, was den Nazis nicht ganz gelungen war, ein Deutschland ohne Juden.
Alle haben auf den gepackten Koffern gelebt. Das Ziel war die Auswanderung. Viele haben gewartet, dass in Palästina Israel ein selbstständiger Staat wird. Viele sind weg zum Befreiungskampf. Es gab Plakate. Junge Leute, die Waffen tragen können, die sollen sich sofort melden. Haben sie sich gemeldet, wurden sie illegal nach Palästina, das unter der englischen Blockade gestanden ist, gebracht. Die Wege kenne ich. Ich habe mitgearbeitet.
Nach Kriegsende wollten wir nach Amerika auswandern. Anträge wurden aber nur von Displaced Persons aus Deutschland bearbeitet. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel gegründet und wir hatten die Hoffnung, dort eine neue Heimat zu finden. Am 17. Mai aber drangen Truppen der arabischen Staaten gegen die jüdischen Siedlungen vor. Wir zögerten, in ein Kriegsgebiet zu gehen, denn wir hatten ja 2 kleine Kinder. So zerschlugen sich unsere Auswanderungspläne und wir blieben in Deutschland hängen.
Die große Mehrheit der jüdischen DPs wollte weder in Deutschland bleiben noch nach Osteuropa zurückkehren. Im Gegensatz zu den Überlebenden der unmittelbaren Nachkriegszeit, unter denen es kaum Kinder und alte Menschen gab, kamen Familien mit Großeltern und Enkelkindern. Willkommen in Deutschland waren nicht der Rest der geretteten Juden, wie sie sich selbst nannten. Es wurde von ihnen nicht als Überlebende der Vernichtung Entronnene gesprochen, sondern von Ausländern, von Fremden.
Anfang Oktober 1945 sind es schon 2000 Lagerbewohner. Etwa ein Drittel davon sind Kinder. Ende Oktober treffen 1080 Ostjuden in Föhrenwald ein. Zu diesem Zeitpunkt leben dann 3000 Juden in Föhrenwald. Im Januar 1946 schon 5300. Föhrenwald hat die höchste Geburtenrate der jüdischen Gemeinden der Welt.
Im Vergleich zu anderen Lagern die meist aus schlecht isolierten Baracken bestehen, bietet die Arbeitersiedlung Föhrenwald gute äußere Bedingungen. Die amerikanische Militärregierung erklärt Föhrenwald aufgrund seiner guten räumlichen Ausstattung zu einem Zentrum für jüdische Kinder und Jugendliche.
1946 wurde für Föhrenwald eine Hebamme gesucht. So bin ich dort als Rotkreuz-Hebamme hingekommen. In Föhrenwald waren wir damals drei Hebammen. Es sah so aus, als würden alle jungen Frauen im Lager mit dicken Bäuchen herumlaufen. Da sind manchmal 12 Kinder in den Betten gelegen. Wir waren natürlich primitiv untergebracht. In der Mansarde von einem dieser Häuschen in Föhrenwald. Das war ein größerer Raum, der war abgeteilt mit Schränken und mit Decken. Ich habe bloß ein Bett gehabt, ein Nachtkästchen und einen Militärspind. Da war noch eine Mutter mit Sohn aus Danzig da. Dann hat noch eine Frau mit ihrer Nichte in dem Zimmer gewohnt. Von den Bewohnern im Lager habe ich wenig mitgekriegt. Nur von den Patienten, die Frauen, die da waren, die Babys dann und wenn die Männer kamen. Am achten Tag habe ich die Kinder zum Beschneiden hergerichtet. Es waren nur Männer bei der Beschneidung dabei und ich. Samstags waren die Rabbis dabei. »Was will die da?«, fragten sie den Beschneider. »Das ist die Hebamme, die macht die Kinder zurecht.« Dann war ich als Christin bei der Handlung akzeptiert.